99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welch simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomain durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack. Die Führungskräfte von heute stehen unter einem ganz schönen Performance-Druck. Sie müssen die Menschen und Mitarbeiter begeistern, inspirieren, führen. Sie müssen Transformation und Innovation vorantreiben und natürlich dabei immer ein gutes Vorbild sein. Doch welche Stolpersteine können Sie vermeiden? Und worauf können Sie mehr fokussieren, um Ihre Wirkung noch zu maximieren? Eine Frau kennt die Antwort und ich habe sie heute bei mir im Podcast. Sie ist Leadership-Expertin und wird uns jetzt natürlich ganz viele Insights teilen. Herzlich willkommen, liebe Elena Springhoff. Elena, ich freue mich total, dass du da bist und wir haben jetzt im Vorfeld auch schon wild diskutiert und ich würde total gern erstmal in das Thema einsteigen, denn es kann sein, dass jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen anzuhören und sagen, tja, ich führe jetzt überhaupt kein Team oder ich bin überhaupt nicht disziplinarisch weisungsbefugt oder ich bin irgendwie gar keine Führungskraft. Und wir haben auch schon mal ein bisschen definiert, dass Führungskraft ja ein Stück weit weiter definiert werden kann. Wie siehst denn du das, Elena?
Ich finde es ganz wichtig, dass man den Führungsbegriff auch weiterfasst. Und für mich sind das Menschen, die in ihrer Disziplin in Führung gehen. Das kann auf der einen Seite das, was du ansprichst, schon auch diese formale Machtposition sein, wie ich es häufig auch nenne. Es kann aber auch eben auf einer informellen Ebene stattfinden. Also, dass ich zum Beispiel jetzt wie bei mir Leadership-Expertin bin und eben in den Themen in Führung gehe. Durchaus auch in der Organisation, indem dass ich Meinungsbildner oder Bildnerin werde für ein Thema, andere dann dadurch auch motiviere und inspiriere, mit mir gemeinsam auf einen Weg zu gehen oder an einem Event teilzunehmen oder vielleicht auch mal ein Konzept zu erstellen. Das sind für mich auch Menschen, die ganz klar in Führung gehen.
Auch das finde ich so schön. Du hast gerade ein Wort gesagt, die Macht. Und ich finde, ich würde es gerne ergänzen um ein weiteres Wort, die Wirkmacht von Menschen. Weil ich glaube wirklich, und das ist auch jede Mutter von einer Familie, das ist jeder Vorsitzende im Verein oder in einer Community, wie du es gerade gesagt hast. Du selbst warst lange Zeit Führungskraft bei der Telekom. Das kann man dazu sagen. Und hast natürlich auch die disziplinarische, guck mal, da muss ich schon ein bisschen stolpern über den Begriff, die disziplinarische Weisungsvollmacht gehabt. Und ich weiß natürlich, und das ist mir oft auch bei Menschen aufgefallen, die in Führung gegangen sind, dass man manchmal die Tendenz hat, hier und da über ein paar Dinge zu stolpern, die uns im Weg liegen. Und vielleicht nennen wir es Fehler, die man vermeiden kann. Und ich würde ganz gern heute mit dir mal so ein bisschen Spotlight auf 10 Stolpersteine, würde ich ganz gern sagen, legen, was Führungskräfte da vielleicht anders machen können, um noch wirkmächtiger zu sein. Und ich weiß, ich höre das oft auch von Menschen, mit denen ich arbeite. Hilfe, ich versinke im operativen Chaos, ja, als Führungskraft. Ich habe irgendwie 80% operative Dinge zu tun und eigentlich sollte ich doch hier da sein, um die Menschen zu inspirieren, mitzunehmen, anzuleiten. Ist das ein Stolperstein, der doch den einigen Führungskräften auf die Füße fällt?
Aus meiner Sicht ist das einer der größten Stolpersteine, über den ganz, ganz viele Führungskräfte fallen. Auch wirklich fallen. Also nicht nur ihn sehen, sondern auch wirklich drüber stolpern. Natürlich einfach auch dadurch geprägt, unsere Zeit wird immer schneller, ne? Also gerade auch die Möglichkeiten, die wir haben. E-Mails werden im Sekundentakt ausgetauscht. Im besten Fall hat man noch einen WhatsApp-Channel, einen Teams-Channel oder was auch immer die Plattform ist, die man im Unternehmen nutzt. Das heißt, Informationen werden in Sekunden ausgetauscht und man hat auch immer so für sich selbst, wenn man da auch mal nachdenkt, so das Gefühl, ich muss jetzt gleich antworten. Und ich frage dann häufig auch Führungskräfte, gerade wenn wir über das Thema auch von Zeitmanagement und Selbstmanagement sprechen, wer sagt dir denn, dass du gleich antworten musst? Und in der Regel kommt erstmal gar keine Antwort oder eben die Antwort niemand. Und das ist so eine Frage, die kann sich jeder auch direkt mitnehmen, ne? Also wer sagt denn eigentlich, dass ich sofort antworten muss? Und da einfach dieser Versuchung zu widerstehen, das tun zu müssen, sondern vielleicht erstmal nachzudenken, zu überlegen. Und bei manchen Dingen, die erledigen sich auch am Tag selbst wieder, um dann sich dadurch auch Freiräume peu à peu zu schaffen, auf die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren. Und auch da,
Ja, also ich kann jetzt schon wieder in tausend Richtungen abbiegen, weil das waren schon wieder so viele tolle
Ja.
Hinweise. Weil ich weiß, ich habe mal gelesen, man beantwortet im Schnitt, also wenn eine E-Mail reinkommt, dauert es im Schnitt zwischen 16 und 19 Sekunden, bis du an der Antwort sitzt auf diese E-Mail. Also wenn du am Rechner sitzt und diese E-Mail poppt auf mit irgendwie im Signal. Hast du aber manchmal das Gefühl, dass wenn wir gerade beim Thema operativen Chaos sind, dass Führungskräfte sich da manchmal ein bisschen dahinter auch verstecken, um die anderen Themen nicht aufnehmen zu müssen?
Jein. Also ich glaube tatsächlich daran, dass gar nicht so viele Führungskräfte die Absicht haben, sich dahinter zu verstecken, sondern dass es sozusagen einfach passiert. Ja, irgendjemand oder irgendwas hat diese Erwartungshaltung, im besten Fall wir nämlich eigentlich nur selber, wir müssen da direkt antworten, weil wir machen es ja alle so. Ne? So ein bisschen der soziale Druck, alle anderen machen es ja auch so, dann muss ich mitmachen. Und das ist natürlich Quatsch. Also es führen in der Regel die Menschen, die sich genau da rausziehen können, also die sozusagen erstmal tief einatmen und ausatmen, durchatmen, sich Gedanken machen, was passiert da eigentlich gerade, ne? Also was passiert da sozusagen auf dem Schaufeld, auf dem Theaterplatz und dann vielleicht so oben auf der Tribüne sitzen und mal so aus der Metaebene oben drauf gucken und sagen, was passiert da eigentlich gerade und was bräuchte es jetzt, damit es in die eine oder in die andere Richtung weiterläuft, dass vielleicht Chaos verschwindet, dass wieder Richtung vorgegeben wird, dass Perspektive gegeben wird, dass vielleicht auch Prozesse oder auch ja, Absprachen eingehalten werden und eben die Fähigkeit haben, sich genau daraus zu nehmen. Das ist die Aufgabe von einer wahren Führungskraft.
Oh, das finde ich toll. Also vor allem auch den Platz oben auf der Tribüne und erstmal zuschauen. Nicht
Ja, und
gleich
das ist so.
einsteigen.
Absolut, und das ist so wichtig. Und auch da habe ich in meinem Beratungsalltag, heißt dann, ja, aber wenn die da falsch laufen, Elena, was mache ich denn dann? Und dann sage ich dann, guck erst mal, also hinterfrag vielleicht mal, warum laufen die falsch? Und was heißt dann auch wiederum falsch? Ja, und was brauchst denn oder wen braucht es denn auch, damit eben das Team dann wieder in die Richtung läuft, in die es du gerne hättest oder was auch für euch als Team oder vor allem auch für den Unternehmenszweck dienlich wäre?
Ja,
Ja.
das finde ich spannend, weil da würde ich gerne gleich drauf eingehen. Das ist letztendlich auch einer der Stolpersteine, die ich jetzt mal als Nummer zwei mit hinzunehmen würde. So ein bisschen nach dem Motto Spieglein, Spieglein an der Wand. Ist es manchmal so, dass Führungskräfte sich zu wenig Zeit nehmen, selbst zu reflektieren, weil du hast gerade was gesagt, fragt euch doch mal, warum sie in die falsche Richtung laufen. Dürfen sich Führungskräfte da deutlich mehr Zeit einräumen, so ein bisschen das eigene Strategie-Meeting mit sich selbst zu machen? Was kannst du da beobachten?
Ja. Also in jedem Fall, also Reflexion und vor allem das Thema Selbstreflexion, also auf mein eigenes Verhalten mal zu schauen und auf meine Verhaltensweisen, die ich auch an den Tag lege, ist für mich ein Kernelement in der Führung. Da vielleicht auch aus meiner eigenen Geschichte, ich bin sehr, sehr jung Führungskraft geworden und habe von Anfang an nicht immer nur ein sachlogisches Training eingefordert, sondern gerade eben wirklich Executive Coachings, die ich auch bekommen habe, weil mir wichtig war zu gucken, was brauche ich, woran hadere ich als Mensch und was kann ich daraus für mich selbst lernen. Und deshalb ist Selbstreflexion eine der wichtigsten Faktoren für eine gute Führungskraft. Und leider nehmen sich viele Menschen genau diese Zeit nicht, weil sie sind ja im operativen Wahnsinn versunken und da bleibt dafür keine Zeit. Und es ist genau eben da schon die erste Selbstreflexionsaufgabe, das mal in Frage zu stellen und sich genau diese Zeit zu nehmen. Und das muss auch nicht tagtäglich sein, um Gottes Willen. Trotz alledem, sich zum Beispiel am Ende der Woche oder am Wochenende in Ruhe mal hinzusetzen und zu reflektieren, wie war meine Woche? Mit was habe ich die eigentlich verbracht? Waren das die Dinge, mit denen ich sie eigentlich verbringen wollten? Was hat mich davon abgehalten? Ne? Was kann ich nächste Woche anders machen? Nicht besser, sondern einfach nur anders. Das reicht völlig aus. Um dann eben da über so einen Reflexionsmodus reinzukommen und oder sich vielleicht an einer anderen Stelle auch einfach mal wirklich professionell begleiten zu lassen. Und das kostet Zeit, ja.
Das ist ein Investment, finde ich. Und ich glaube, die
Ja.
Führungskräfte, die zu dir und zu mir kommen, die haben den Schritt gemacht und die gehen auch in die Reflexion, weil das natürlich auch ein Investment ist und natürlich ein großer Beschleuniger sein kann. Ich habe manchmal so ein Stück weit erlebt, und das fällt auch mit in diesen Stolperstein, dass Menschen Führungskräfte geworden sind. Und du bist ja nicht natural born leader. Also natürlich haben Leute Führungsqualitäten und da sieht man mehr, die haben das irgendwie ein Stück weit in die Wiege gelegt gekriegt, aber du darfst dich ja weiterentwickeln. Und mit mir hat es manchmal ein Stück weit gefehlt, dass Führungskräfte da echt auch ihre Trainings gemacht haben. Wie werde ich eine gute Führungskraft? Wie werde ich ein guter Vorgesetzter, eine gute Chefin? Das hat mir manchmal ein bisschen gefehlt, weil ideal rutscht man auch nicht in die Rolle rein, oder?
Ja, also mehrere Aspekte auch in deiner Frage jetzt, die es da ja zu beachten gilt. Also ich habe auch immer gesagt, es fällt kein Leader und keine Führungskraft vom Himmel und ich bin auch nicht vom Himmel gefallen. So, ja, es gibt Menschen, die haben eine größere Veranlagung, sicherlich Führungskraft sein zu können oder da auch besser sein zu können als andere. Eben nämlich, wenn ich schon mal empathisch bin, wenn ich so emotional intelligent bin und einfach auch in meinem Gegenüber was erkenne, was lesen kann und das dann auch hinterher einsetze. Das ist sicherlich hilfreich. Trotz alledem, selbst wenn man das hat, kann man das immer professionalisieren, um zu gucken, was bewegt es auch bei mir? Was bewegt es beim anderen? Wie deute ich auch bestimmte Dinge? Wie gehe ich mit denen um, was ich in meinem Gegenüber sehe? Wie adressiere ich auch Themen? Wie kommuniziere ich? Also das sind so Dinge, die sollte jede Führungskraft auch standardmäßig immer machen und bitte nicht immer nur auf fachliche Themen fokussieren, sondern vor allem auf diese emotional intelligenten Themen, weil das ist der Faktor, den Menschen eben mitnimmt, dass andere folgen. Nicht indem, dass ich eine Strategie sachlogisch vermittle zum Beispiel, sondern dass ich da mit Empathie rangehe, auch Ängste erkenne, dass ich diese Ängste adressiere, dass ich Veränderungsbedarf adressiere. Nicht das Was, sondern das Wie in der Veränderung. Dann habe ich die Chance, dass Menschen mir folgen.
Ein tolles Plädoyer. Und ich möchte einmal noch mal ganz kurz einhaken. Ich hatte neulich ein Training bei Neurologinnen, alles Führungskräfte mit eigener Praxis oder Chefärztinnen. Und es war spannend, weil ich die Frage gestellt habe, wie ist denn eurer Meinung nach der perfekte Chef, die perfekte Chefin? Und wir haben dann halt, jeder hat dann mal so ein eigenes Portfolio für sich erstellt. Was heißt das? Und da habe ich gesagt, wie groß ist der Match zu dir? Also, ne, so ein bisschen wie bei Business Tinder, wie viel von diesen Kriterien erfüllst du? Und dann gab es teilweise wirklich ein, ich fand es eher positives Erwachen, weil diese Reflexion und sich die Zeit zu nehmen, wie ist denn für mich ein perfekter Chef, ein perfekte Vorgesetzte? Was muss der haben? Was muss die haben? Und was decke ich davon ab? Das waren sehr spannende Aha-Momente, die da entstanden sind.
Ja, das freut mich natürlich, wenn man sich da dann auch selbst wiedererkennt, weil natürlich auch da muss man sagen, haben Frauen eine Tendenz, aber nur eine Tendenz. Also ich finde das immer ganz gefährlich zu sagen, Frauen sind empathischer als Männer. Lesen wir heute auch viel und das finde ich Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Also ich kann das nicht teilen, aber wir haben teilweise natürlich durch unsere Veranlagung eine Tendenz, dass wir bei diesen Themen sensibler sind. Von Beginn an, ja, kriegen wir schon sozusagen wirklich mit der Muttermilch mit, dass wir da sensibler sind, auch für diese Emotionen, die auch zu erkennen, sie anzunehmen, auch zu wandeln, sie auch anzusprechen tatsächlich. Das fällt uns Frauen tendenziell leichter als Männern. Und trotzdem gibt es auch ganz viele männliche Führungskräfte, die ich auch selbst kenne, die das auch sehr, sehr gut adressieren können, weil sie es auch gelernt haben, weil sie es können und aber auch da, weil ein extrem hoher Grad der Selbstreflexion vorherrscht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich damit dann auch intensiver zu beschäftigen.
Es hängt alles miteinander zusammen. Und da kommen wir natürlich schon auf den nächsten Stolperstein, den du jetzt angesprochen hast. Das Thema empathisch führen, eine Kultur der Empathie. Und wir haben natürlich neurowissenschaftlich als Frau einen unfairen Vorteil, möchte ich da mal sagen. Da gibt es ja super viele Studien, die habe ich auch im Buch drin. Es gibt beispielsweise eine Studie, dass die Fähigkeit bei Mädchen im Alter von 3 Monaten, sich emotional zu verbinden, emotionale Zwischentöne zu hören, zu merken und zu sehen im Gesicht des Gegenübers, ob irgendwas fehlt, diese Fähigkeit vervierhundertfacht sich bei Mädchen im Alter von 3 Monaten. Bei den Jungs passiert erstmal nichts. Das heißt nicht so, wie du es gesagt hast. Das heißt, auf jeden Fall, Männer können genauso empathisch sein, aber ich glaube, wir sind, und das muss ich sagen, Frauen sind wirklich die besten emotionalen Profiler, die man finden kann. Wie ist es denn jetzt, wenn ich merke, ich bin oft jemand, der als Führungskraft natürlich auch gern die Fakten weitergibt, Inhalte weitergibt und diese Themen vorantreibt? Wie kriege ich da ein Stück weit mehr die empathische Schiene rein, damit sich der Mensch wirklich als Mensch abgeholt fühlt?
Ja, also eine leichte Aufgabe wird es nicht, das kann ich schon mal direkt sagen. Und das wird auch wirklich viel, viel Arbeit sein. Also klar, wir sind alle kognitiv gesteuert, auch durch unser Berufsleben und gerade auch Führungskräfte sind das massiv, sodass es auf der einen Seite schon Sinn macht, sich mal auf kognitiver Ebene mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen. Also wie entsteht Empathie überhaupt? Was heißt es eigentlich ganz konkret? Und auch dann zu verstehen, dass eben nur 20% ungefähr über die sachlogische Ebene geht und 80% eben über Werte, Bedürfnisse, Erfahrungen, Emotionen auch an den anderen trans oder an die anderen Gegenüberliegenden sozusagen transportiert wird. Und dann selbst mal reinzugehen und zu sagen, welche Gefühle, Emotionen will ich eigentlich auch transportieren? Also sich wirklich in Terminen auch mal vorzubereiten. Wo will ich zum Beispiel Kraft reinlegen? Wo will ich aber auch so ein Stück weit eine Weiche reinlegen, indem dass die Stimme runterfährt, ruhiger wird, vielleicht auch entspannter wird? Ja, damit schaffe ich es einfach schon, also empathischer auch zu wirken. Und da kann ich tatsächlich auch nur jedem empfehlen, da auch mal wirklich ein Sprech- und ein Stimmtraining zu machen, um so ein Gefühl auch für die eigene Sprache zu bekommen, weil eben auch über diese nonverbale und paraverbale Kommunikationsebene extrem viel transportiert wird. Und viele sind sich dessen einfach gar nicht bewusst und senden damit automatisch eine Botschaft, die sie nie senden wollten, aber beim Gegenüber kommt sie eben ganz anders an. Also das ist das eine, wirklich mal sich mit der Sprache der Stimme zu beschäftigen, aber durchaus auch mal ein Training zu machen, wo es um die Wirkung geht. Also wie wirke ich auf andere Menschen? Und da einfach wirklich mal reinzuschauen, wie stehe ich vor anderen, wie gebe ich mich da auch, was sind so Anzeichen, die eher Zuneigung symbolisieren, aber vielleicht auch Abneigung symbolisieren, damit ich da so ein Gefühl auch wirklich für meinen Körper bekomme, was macht der, was sendet der auch und was kann ich vielleicht verändern? Und sich dann aber natürlich gleichzeitig auch zu überlegen, für was will ich eigentlich stehen als Führungskraft? Was zeichnet mich denn als Menschen selbst aus? Ja, was kann ich richtig gut? Was sind meine Potenziale, meine Stärken? Wie kann ich die auch transportieren? Was ist mir in meinem Führungsalltag wichtig? Was will ich auch da transportieren? Also den Rückschluss brauche ich dann auch, damit ich das dann eben mit meiner Sprache und auch mit meiner Körperhaltung unterstützen kann. Und das sind natürlich gute Dinge, die man auch mal in einem Coaching erarbeiten kann.
Das finde ich sehr spannend und das ist sehr deckungsgleich. Ich hatte gestern die Lufthansa-Vorständin Bettina Volkens im Podcast und die hat auch gesagt, viele Führungskräfte nehmen sich zu wenig Zeit, wie du es jetzt gesagt hast, über die Frage nachzudenken, wofür stehe ich? Und da kommen wir auch zu einem Thema, zu dem Thema Zeit, was ja für jeden irgendwie oft herausfordernd ist an einem Tag, der 24 Stunden hat. Vergessen die Führungskräfte sich dann manchmal selbst Zeit einzuräumen, einmal für die Rekonvaleszenz und einmal für eben genau diese Strategie-Meetings, die ich ja am Tag zuhauf mit Mitarbeitern, wenn ich eine Mutter bin, mit Kindern, mit wem auch immer führe. Also ich habe 80% meiner Zeit, die ich in Meetings stecke, die nicht meine Meetings sind. Vergesse ich dann manchmal ein Stück weit das Strategie-Meeting mit mir selbst, die Zeit mir selbst zu nehmen, um zurückzutreten und genau das zu nutzen, was ich gerade brauche, was mich nach vorne bringt?
Absolut. Da gibt es auch kein Wenn und Aber. Ja, das ist viel zu wenig. Also genau wie du hast so schön schon gesagt, also wir verbringen mindestens, gerade auch auf Top-Management-Ebene, mindestens 80% der Zeit in irgendwelchen Meetings, die mir gar nicht gehören oder die ich vielleicht trotzdem selbst einberufe, die also mir sozusagen als Owner des Einstellenden gehören, aber in denen ich Dinge bespreche, die vielleicht trotzdem mir nicht gehören, sondern die mir natürlich eben über eine Ebene darüber oder auf Peer-Ebene vielleicht auch zugetragen wurde, dass wir das doch mal klären. Und das ist eben diese Hektik und dieser operative Wahnsinn, von denen wir ganz am Anfang gesprochen haben. Und sich dann bewusst zu sagen, ist es jetzt hier gerade wirklich wichtig für mich, für mein Weiterkommen? Das klingt vielleicht ein bisschen egoistisch, das ist aber total okay, weil 80% im Wahnsinn ist schon ganz schön viel. Das 15% weniger oder vielleicht nur 30% weniger wären auch okay, vor allem auf Top-Management-Führungsebenen. Und da dann einfach wirklich reinzugehen und zu sagen, ich nehme zum Beispiel jeden Morgen 90 Minuten, bei denen es nur darum geht, dass ich dieses Strategie-Meeting mit mir selbst führe. Wie geht's mir heute? Erstmal, also grundsätzlich, wie geht's mir heute? In welcher Kraft bin ich heute? Was nervt mich vielleicht heute auch? Ja, auch das ist total okay und legitim. Um zu gucken, bin ich noch bei meinen wichtigsten Themen, die ich tatsächlich in meiner Verantwortung im Top-Management treiben muss? Oder halt eben nicht? Und bin ich auch in meiner eigenen Kraft? Und das eignet sich natürlich morgens, wenn man frisch ist, wenn eben der operative Wahnsinn noch nicht da ist, am besten. Und wenn wir aber wirklich auch ein Strategie-Meeting mit uns selbst führen wollen, dann braucht es auch Zeit. Das ist nichts, was ich in 15 Minuten machen kann. Und 90 Minuten ist eine gute Zeit, um wirklich ins Denken, ins Nachdenken zu kommen und auch Dinge anzustoßen für einen selbst, aber noch kurz genug, dass immer noch genug Zeit für den Wahnsinn bleibt.
Das ist schön, dass noch genug Zeit für den Wahnsinn bleibt. Ich glaube, viele sind jetzt wahrscheinlich am Schweißperlen auf der Stirn, liebe Elena, weil sie denken, oh mein Gott, wo soll ich denn jetzt 90 Minuten hernehmen? Und ich merke, wenn ich mit jemandem arbeite, lasse ich mir immer ganz gerne erstmal seinen oder seine Kalendereinträge zeigen. Also ich möchte einmal den Kalender dieses Menschen sehen, mit dem ich arbeite. Da kann man ja schon relativ viel ableiten und dann gehen wir oft die Termine durch. Brauchen wir die?
Richtig.
Ist das wichtig? Musst du dabei sein? Kannst du später ein Wrap-up haben? Kannst du einen Mitarbeiter schicken? Und es ist interessant und teilweise auch frappierend, dass du 20% der Termine, die du oft so gesetzt hinnimmst, streichen kannst. Da wird Zeit frei.
Richtig.
Und dann heißt es wirklich gleich wieder einen Blocker für dich reinstellen, sonst wird die Zeit wieder überbucht. Und ich fand es auch schön, dass du gesagt hast, den Stress des Tages zu antizipieren. Und ich weiß, viele fragen mich dann immer, ja, Katrin, aber dann beschrei ich es irgendwie so, ne? Dann rufe ich es hervor. Und ich denke so, nein, das ist ja nicht, das passiert ja nicht magisch, sondern du bist in einem Moment, in dem Stress hochkommt, weniger handlungsfähig. Du hast einen viel eingeengteren
Richtig.
Horizont, du siehst weniger. Und dann eine Lösung parat
Richtig.
zu haben, zu sagen, wenn das passiert, und das ist heute mein größter, stressigster Moment, tue ich das. Das finde ich cool, dass du das angesprochen hast. Wir haben jetzt das Thema Zeit, wir haben gesagt, Strategie-Meeting, wir haben über das operative Chaos gesprochen, über das Spieglein, Spieglein an der Wand, die Selbstreflexion, über Empathie. Und manchmal ist es so, und ich erinnere mich an einige Führungskräfte, die haben oft vorausgesetzt, dass die Informationen durch magische Hand bei uns ins Team reintropfen, ohne uns wirklich diese Kommunikation weiterzureichen. Ne? Und manchmal hat man sich da als Mitarbeiterin so ein bisschen vergessen gefühlt. Also die Kommunikation lief super in die oberen Level, aber nicht auf das Team-Level. Also die waren wahnsinnig gut verwandelt in alle Hierarchieebenen nach oben, aber leider nicht auf dem Team-Level. Wie wichtig ist denn der regelmäßige Austausch? Tausch und welche Stolpersteine können wir da vermeiden, liebe Elena?
Das ist echt so ein Thema. Da kann ich auch Leidenslieder aus meiner eigenen Karriere noch im Konzern auch berichten und auch jetzt in meinen Beratungsprojekten, wo es auch viel um Organisationsentwicklung und Transformation geht, ne, auf der organisationellen Ebene, aber eben auch im Leadership, ist genau auch das wieder der A- und O-Punkt, in dem ich sage, dass es enorm wichtig ist. Also wir können davon sagen, dass wir mindestens 6 bis 8 Mal die gleiche Botschaft kommunizieren müssen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt verstehen können. So, und warum ist das so? Weil häufig ist es ja gerade, wenn es um Veränderungsprozesse geht, dann hat sich ja so ein Top-Management-Team oder auch ein Projektmanagement-Team schon wahnsinnig viel Gedanken zu dem Thema gemacht. Und sie präsentieren am Ende ja nur noch das Resultat. Das heißt aber, die ganze andere Gruppe hat im besten Fall noch nicht mal einen Kontext. Das heißt, wir müssen die Menschen im Kontext abholen. Wir müssen ihnen sagen, was sich verändert und vor allem auch, warum sich das verändert, warum wir daran glauben, dass sich dadurch etwas verändert und was sich dann verändert und was hinterher auch anders sein soll. Und es sind relativ viele, auch sehr komplexe Informationen. Und dann zu sagen, wir machen das einmal und dann müssen es die Menschen verstanden haben, ist ja, wenn man ehrlich ist, wenn man sich da von der anderen Seite mal hier auf den Stuhl setzt, völliger Wahnsinn. Und ich mache das auch teilweise in Übungen, dass ich dann sage, so, jetzt setzt ihr euch mal auf die eine Seite vom Tisch und ihr setzt euch auf die andere Seite vom Tisch. Und auch wirklich mit einem Tisch in der Mitte, dass auch wirklich mal so eine Trennung entsteht. Und jetzt erzählt ihr das mal aus den verschiedensten Blickwinkeln. Und dann gucken wir mal hinterher, wie ist es denn der anderen Seite damit ergangen? Also ist es angekommen? Das ist das Erste. Ist es angekommen? Im zweiten Schritt ist es verstanden und weiß ich im dritten Schritt, was ich jetzt auch tun soll als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter. Und dann ist es in der Regel schon so, dass die meisten schon aussteigen, dass sie schon gar nicht erst verstanden haben. Und das zeigt, ja, genau, weil es einfach so viele Informationen sind, eventuell völlig aus einem Kontext gegriffen, weil ich ja in meiner Annahme bin, das ist doch alles ganz klar, das muss doch längst verstanden sein. Ja, für dich auf deiner Führungsebene, in dieser Führungsrolle oder auch als Projektleiterin oder Projektleiter, ja. Für die Menschen, die es aber eventuell zum allerersten Mal hören, definitiv nein. Und ich sage auch immer, Redundanz erzeugt Verständnis. Je öfter, desto besser. Und ja, das kostet viel Zeit und es kostet viel Energie. Und wenn wir aber Menschen mitnehmen wollen, gerade auch in Veränderungsprozessen, die wir aktuell in jedem Unternehmen in Deutschland haben, dann ist genau eben das der Faktor, dass Menschen überhaupt die Chance bekommen, mitzukommen. Und dann sich auch immer wieder die Zeit zu nehmen als Führungskraft, auch nicht immer nur zu senden, sondern auch vor allem zuzuhören. Also ich kann zum Beispiel auch dann mal einen Standortbesuch machen, indem ich einfach offen reingehe, ohne große Präsentation und einfach sage, wie geht's euch heute, ne? Also was beschäftigt euch? Was habt ihr eigentlich von dem, was wir euch versuchen zu erklären, verstanden? Und da interessiert, neugierig auf Augenhöhe nachzufragen, um zu sagen, was kann ich im nächsten Schritt auch tun oder was kann ich auch in meiner Kommunikation oder wir vielleicht in einem Leadership-Team, was können wir verändern, damit es hilfreich für euch ist? Weil wir machen das
Finde
in
ich so
bester
spannend.
Absicht für euch.
Ja.
Auch wir machen das in bester Absicht. Und wir brauchen aber euer Feedback, damit wir wissen, was wir anders machen können, damit ihr es besser verstehen könnt.
Wow, also
Und
das
das
wäre
finde
die perfekte
ich.
Vorgesetzte für mich, die das machen würde, oder der perfekte Vorgesetzte. Habe ich leider, muss ich wirklich fairerweise sagen, in meiner über 20-jährigen Laufbahn noch nicht einmal erlebt. Und ich fand das so spannend, was du jetzt sagst, dass du sagst, man muss es 6 bis 8 Mal wiederholen. Und da sehe ich Parallelen zu Kindern, zu Partnerschaften, wo man mit Menschen umgeht. Also es ist wie dieses, mir fiel sofort ein, du hast dich schon ein Vierteljahr mit Urlaub und wir machen 3 Monate off und da beschäftigt. Und dann holst du deinen Partner, deine Partnerin ins Boot und die sagt erstmal, warum? Und du arbeitest ja noch gegen diese persönliche Ebene, die du da hast, nicht gegen, aber du hast einen Störfaktor, den du nicht sofort beeinflussen kannst. Du hast ja entweder Gestalter da sitzen oder Bewahrer. Also es geht nicht nur darum, dass sie die Informationen verstehen, sondern dass du die persönlich auch mitnimmst. Wenn das ein Bewahrer ist, der sagt, ich möchte diese Veränderung nicht, also den da abzuholen, ich fand das super spannend, 6 bis 8 Mal finde ich gut. Und ich weiß auch, dass wir dazu tendieren, und das machen nicht nur Führungskräfte, das machen Menschen im Allgemeinen, oft nicht die rosa-rote Brille aufzuhaben, es sei denn, wir sind schockverliebt, sondern eher die dunklere Brille aufzuhaben und eher das zu sehen, was nicht funktioniert. Und ich hatte einen sehr spannenden Podcast zum Thema Low Performance. Und da sehe ich auch ganz oft, dass die Underperformer, also die nicht die Performance bringen, viel mehr die Aufmerksamkeit bekommen als die, die echt richtig gutes Zeug abliefern. Wie ist denn das? Konzentrieren sich die Führungskräfte zu oft darauf, was nicht passiert? Und was würde denn passieren, wenn wir das Ganze lieber den Fokus auf das Positive, lenken und das stärken, liebe Elena?
Ja, schöne Frage. Danke dafür. Da mag ich allein schon die Frage. Ja, wir fokussieren alle, nicht nur Führungskräfte. Das möchte ich mal ganz klarstellen. Wir alle fokussieren viel zu sehr aufs Negative. Und wir haben jetzt auch ein Kind, einen 6-jährigen Jungen, der gerade in die Schule gekommen ist. Und da fängt es jetzt so massiv an, dass man immer nur drauf schaut, schon in der Schule, was können wir eigentlich alle nicht, statt zu sagen, was können wir alle, ja? Du hast eben die Matheaufgabe falsch gelöst, die eine. Ja, aber 8 Stück waren halt richtig. So, und um was geht's denn da eigentlich? Und das heißt aber auch, dass wir ein Stück weit so auch sozialisiert sind. Also das kommt nicht von ungefähr. Ja, also das fängt schon im Kindesalter an, dass wir immer darauf gemessen werden, was wir alles nicht können. Und somit entgehen uns auch in Unternehmen ganz, ganz viele Potenziale. Ja, wir schauen immer nur drauf, was jemand nicht kann. Und vielleicht ist jemand ein Low-Performer, weil er einfach auf der falschen Stelle sitzt. Das ist wie so ein Pinguin, der in der Wüste steht. Ja, wenn wir den ins Wasser setzen, dann ist der flink, dann ist der schnell, dann ist der agil, der kommt richtig voran. Aber an Land fragt man sich schon, warum gibt es dieses Tier überhaupt? Und das muss ich sagen, ich habe das in meiner eigenen Karriere auch schon erlebt. Ich hatte Mitarbeiter, die als die absoluten Low-Performer dastanden, die schon in die Ecke gestellt wurden, wo man schon Abbaugespräche geführt hat und ich mich immer gefragt habe, was ist da passiert? Und ich bin auch mal mit einem Mitarbeiter ganz, 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 ganz tief eingestiegen und da hat es eben so viele Enttäuschungen in der Vergangenheit gegeben, für die ich gar nichts, also für die ich gar nichts konnte, aber eben andere Menschen und die nie ausgeräumt wurden. Und wir haben es geschafft, den Menschen, oder ich habe es geschafft, diesen Menschen in die Verantwortung, in die Leistung zu bekommen, weil ich Dinge gerade gerückt habe, weil ich geguckt habe, wo dieser Mensch sein Potenzial hat, was der richtig gut kann und wir auch eine Stelle entsprechend im Team hatten. Und der wird bestimmt nie der 150% Kandidat. Muss er auch überhaupt nicht. 100% reichen aus. Und manchmal reichen auch 90%. Ganz, ganz wunderbar aus für ein Team. Und der zurück in die Leistung ist. Und das zeigt eben, wie schön das ist, wenn man eine Führungskraft hat, die auf Stärken, die auf Potenziale fokussiert, weil du so viel mehr erreichen kannst. Arbeit wird so viel leichter für dich als Führungskraft, für die betroffene Person und ganz, ganz wichtig, auch für das gesamte Team. Das ist nämlich wie ein Domino-Effekt. Wenn ein Team sieht, dass Führungskräfte schauen, wer wirklich welches Potenzial hat und die Menschen auf die richtige Stelle setzen, damit sie wertschöpfend arbeiten können, dann sehen das auch andere und merken, okay, ich habe auch eine Chance, dass das bei mir auch passiert. Und spätestens, wenn du das zweimal gemacht hast, läuft dieses Team für dich, weil sie wissen, dass sie gesehen werden, dass sie anerkannt werden und dass sie entsprechend ihrer Stärken gefördert werden.
Sehr schön. Ich fand dieses Bild mit dem Pinguin jetzt so bestechend, weil ich merke auch, und da gehe ich jetzt gerade bei mir mal ein bisschen Revue, wo ich manchmal auf Stellen oder Positionierung war, wo ich dachte, das war nicht meine. Und da rufst du nicht
Richtig.
die Leistung ab. Da könntest du, aber du hast überhaupt nicht diese Motivation und diesen Drive, das zu tun. Und dann da die passende Stelle zu finden, das ist natürlich toll, wenn das funktioniert. Und wir haben natürlich aber auch oft das Thema, und da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir manchmal als Führungskraft in operativen Dingen festhängen, also zu viel selber machen und eigentlich deutlich mehr delegieren dürften. Fällt das vielen Führungskräften schwer oder gibt es dazu so eine Art Geheimrezept, wie man dem Mitarbeiter es dann zutraut, damit auch mehr möglich wird und, um das jetzt mal so ein bisschen zu fachsimpeln, den Mitarbeiter empowert?
Ja, also Delegation ist grundsätzlich ein schweres Thema, ne? Also abgeben und loslassen steckt ja dahinter. So, und dann kann ich mich schon mal als Person auch wieder selber fragen, vielleicht auch mal im privaten Kontext, wie einfach fällt mir es denn, Aufgaben abzugeben oder wirklich loszulassen? Und was ist meine Angst dahinter? Was könnte denn im schlimmsten Fall eigentlich passieren, wenn ich jetzt loslasse? Und natürlich, um richtig zu delegieren, muss ich mir wieder Zeit nehmen. Ja, also zu überlegen, an wen könnte ich das denn überhaupt geben? Was ist denn da überhaupt gewollt? Was ist denn da gefragt? Und dann sind wir wieder bei unseren 16 Sekunden im E-Mail-Antworten. Es geht nicht darum, in 16 Sekunden diese E-Mail zu beantworten, weil dann habe ich den ganzen Rattenschwanz wieder bei mir, sondern zu überlegen, was hat jetzt die Person dazu bewogen, es mir wieder auf den Tisch zurückzugeben? Ich sage dann auch zu meinen Führungskräften immer, da setzt dir gerade der Mitarbeiter den Affen wieder auf die Schulter. Und den Affen willst du eigentlich gar nicht. Die Frage ist nur, warum ist es eigentlich so leicht, dass das funktioniert? Und dann muss ich mir eben dann Zeit nehmen, um zu überlegen, um was geht es da eigentlich gerade in der Diskussion? Und ist eben der Rahmen, in dem meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter agieren können, ist der eigentlich klar? Also ist zum Beispiel meine Erwartungshaltung klar? Ist der Aufgabenumriss, um den es da gerade geht, ist der überhaupt klar? Wo braucht jemand vielleicht Unterstützung? Durch wen oder was? Und dann ist eine Delegation, dann ist sie erfolgreich. Und dann bleibt der Affe auch beim Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, weil die Personen genau wissen, was sie tun sollen, dürfen, müssen. Und der zweite Aspekt ist Vertrauen. Das hast du auch gerade gesagt. Ich muss natürlich auch ein Stück weit loslassen und in dem Moment vertrauen, dass der andere mir nichts Böses will. Und in der Regel wollen wir alle nichts Böses, sondern wir alle wollen was Gutes, was Positives beitragen und leisten. Aber eben jeder in seiner Kompetenz. Nicht jeder ist wie wir, sondern da ist vielleicht eine andere Kompetenz, ein anderer Angang. Und dieser andere Angang ist nicht besser und nicht schlechter als mein eigener. Er ist eben anders. Und das darf sich dann auch erstmal komisch anfühlen und das darf sich auch unsicher anfühlen. Und auch da, je mehr ich als Führungskraft übe, 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 umso besser wird dieses Thema. Ja, und
Ich mag diesen
Vertrauen.
Übungsgedanke. Ich mag den Übungsgedanken.
Ja.
Wir haben ja heute eine tierische Folge mit den Pinguinen und mit den Affen. Auch der
Und
Affe auf
Affen.
den
Ja.
Schultern ist ein schönes Bild, was du gezeichnet hast. Und du hast gerade einmal angesprochen, das kam vor uns auch schon mal zu tragen, in die Reflexion zu gehen. Nicht nur in die Selbstreflexion, sondern auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen um Reflexion zu bitten. Das ist so ein bisschen ein Thema, wo ich so denke, das wünschen sich viele Unternehmen, dieses 180-Grad-Feedback. Wie offen sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich, obwohl eigentlich eine Führungskraft genau dieses Feedback bräuchte, um zu gucken, wie wirkmächtig sie ist und wie sie noch, was sie besser tun kann. Wie könnte man das vielleicht ein Stück weit vereinfachen, dass man sagt, hey, ich kriege da wirklich echtes Feedback, mit dem ich als Führungskraft, als Chefin, als jemand, der in der Community tätig ist, was anfangen kann und die Leute. Das hat wieder was mit Vertrauen zu tun. Trauen sich auch mir vielleicht mal eine Rückmeldung zu geben, die gar nicht mal so gut ist.
Ja, also du hast gerade am Ende der Frage so schon nach vorne gestellt, dass es wieder um das Vertrauen geht. Also Die beste 360-Grad-Feedback in einem Unternehmen, so strukturiert und so toll das aufgebaut ist, bringt gar nichts, wenn kein Vertrauen in der Organisationskultur verhaftet ist. Das muss ich ganz klar sagen. Da können wir das Beste aufsetzen, das Beste einkaufen. Das kann noch so durchdacht sein. Wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und auch Führungskräfte, die in den meisten Fällen nämlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, dann wird das niemals funktionieren. Dann wird da immer beschönigtes Feedback kommen. Und Vertrauen ist die Basis dafür. Und Vertrauen entsteht dadurch, dass ich als Führungskraft qua meiner Rolle, und dann sind wir in dieser wirklich formalen Führungskräfterolle, dass ich Vertrauen ins System, in die Organisation gebe. Vertrauen geht von mir als Führungskraft auf. Ich kann nicht erwarten, dass jemand anders mir vertraut. Das wäre, als wenn wir uns da vorne hinstellen und sagen, so, jetzt müsst ihr mir mal ab morgen vertrauen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wenn wir da sitzen würden, würden wir sagen, ja, gerne, nein, danke fürs Gespräch. Sondern es ist an mir als Führungskraft, in diesen Vorsprung, in diesen Vertrauensvorsprung zu geben und meinen Menschen wirklich zu vertrauen und zu sagen, ihr könnt es, ihr macht es, ich vertraue da drauf. Und maximal an der Seite zu stehen, wie so ein Trainer am Spielfeldrand und Impulse reinzugeben, nicht wie man es besser macht, sondern zu sagen, was ich beobachte und was es vielleicht noch braucht und immer wieder in den Austausch zu gehen, um dadurch wirklich ein anfängliches Vertrauen auch zu schaffen. Und es ist mein Risiko, also meine Risikobereitschaft als Führungskraft, die ich da reingebe. Zu sagen, ich kann das auch mal aushalten, wenn mal was an die Wand fährt. Ich kann das auch aushalten, wenn das schief geht. Ich kann das aushalten, wenn ich dann vielleicht auch mal ein schlechtes Feedback bekomme von oben, wo man sagt, Mensch, Elena oder Katrin, das hätte da jetzt aber besser machen können. Hätten wir vielleicht auch, aber dann hätten wir vielleicht das Team nicht mitgenommen. On the short run hat vielleicht dann unser Vorgesetzter oder unsere Vorgesetzte recht. On the long run verfolgen wir beide aber ein ganz anderes Ziel. Wir wollen Vertrauen aufbauen. Wir wollen Menschen mitnehmen. Und dann hast du peu à peu eine Chance, dass Menschen merken, ja, das ist ein Umfeld, in dem kann ich mich auch öffnen, in dem kann ich mich zeigen. Und es ist sicher, dass ich mich zeige. Ja, und das heißt aber auch als Führungskraft, neben dem, dass ich Vertrauen reingeben muss, also Vertrauensvorschuss und auch risikobereit sein muss, muss ich auch Dinge über mich selbst preisgeben. Also zum Beispiel auch morgens mal ins Büro kommen, habe ich auch schon gemacht und sagen, heute ist einfach nicht mein Tag. Wir haben vorhin den Podcast angefangen, haben kurz vorher noch gesprochen, wo ich halt auch sagte, ich hatte auch schon bessere Tage. Mir geht's gut, gar kein Problem. Aber einfach zu sagen, ich öffne mich auch meinem Team gegenüber und sage, nee, heute ist auch nicht so mein Tag. Oder vielleicht, wenn wir eine wichtige Strategiediskussion führen müssen oder einen Veränderungsauftrag haben. Und ich merke auch als Führungskraft, heute bin ich da nicht in meiner Kraft, auch mal zu sagen, liebes Team, können wir den Termin? Ich weiß, er ist für uns alle wichtig. Können wir ihn trotzdem auf morgen schieben? Ich merke einfach heute, ich bin nicht in meiner Kraft. Ich bin auch nicht in der Aufmerksamkeit, um euch heute das zu schenken, was wir in dem Termin brauchen.
Schön.
Eure Zeit ist
Ja.
wertvoll. Eure Zeit, nicht meine. Eure Zeit ist wertvoll. Und ich möchte die optimal mit euch nutzen. Und ich kann das heute nicht. Das,
Ich
wenn
finde
man
das schön. Also auch dieses, ich kann das heute nicht, oder das hat ja was auch damit zu tun, sich auch mal von den menschlichen, schwächeren Seiten zu zeigen. Und ich habe immer die
Genau.
Erfahrung gemacht, Menschen wollen Menschen sehen. Du willst nicht
Ja.
den Top-Performer, also klar, man möchte gern Top-Performer, willst nicht die super perfekte Führungskraft haben, die darf menschlich sein. Und
Und das
ich
muss
hatte auch
sie.
schon Führungskräfte gehabt, die den einen oder anderen Ausraster hatten, und ich mochte sie trotzdem, weil es war menschlich. Meine Güte, natürlich. Und wir kommen, und da würde ich gern in die letzte Frage reingehen, die letzten Stolpersteine. Es gibt ja als Führungskraft, du hast ja tausendfach Lektüre da draußen, du hast tausend Möglichkeiten, dich weiterzubilden. Es war noch nie so einfach, Wissen aufzusaugen heutzutage. Und
Ja.
du liest ja über unterschiedlichste Führungsstile, also Emotional Leadership, Diversity-Driven Leadership, bla und blub, du kannst ja tausend Sachen machen. Du liest auch, Männer führen anders als Frauen, also Frauen mehr kooperativer, Männer deutlich mehr mit Challenge und deutlich mehr mit dem Ziel vor Augen. Ist natürlich alles sehr stereotypisiert. Kann ich mich da auch ziemlich verlieren als Führungskraft? Oder soll ich einfach sagen, hey, ist mir völlig wurscht, ob es Emotional-Driven Leadership, Diversity-Driven Leadership, weiß der Kuckuck, was Leadership ist? Ich mache einfach meinen Stil.
Ja, also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man bei sich selbst bleibt. Und dann sind wir wieder bei der Reflexion, die wir die wir jetzt so lange auch gesprochen haben. Es geht darum, dass ich erstmal weiß, was will ich überhaupt? Also wer bin ich als Mensch, für was stehe ich und welche Führung möchte ich auch leben? Und das ist erstmal ganz wichtig, dass mir das bewusst ist, für was ich kämpfe, ne? Also wo du sagst, gerade auch schon so diversity-driven. Wenn ich das gerade überhaupt nicht bin, dann bitte auch nicht anfangen, irgendwie umzusetzen. Das wird definitiv schief gehen und es ist auch immer nicht authentisch. Deshalb hat auch jeder so ein Stück weit seinen eigenen Stil und das darf sein und das ist wichtig. Ich habe natürlich in meinem Beratungskontext dann häufig so den Schlag drinne, dass dann heißt, ja, dann brauchen wir ja einen gemeinsamen Stil. Nein, ihr braucht keinen gemeinsamen Stil. Jeder hat seinen Stil. Was wir allerdings brauchen, ist ein gemeinsames Führungsverständnis. Was verstehen wir in unserem Bereich oder vielleicht sogar in unserem ganzen Unternehmen? Ich bin viel im Mittelstand und auch bei Familienunternehmen unterwegs. Was verstehen wir da konkret unter Führung? Wie wollen wir Führung verstanden haben? Und welches Menschenbild verfolgen wir damit? Und darüber muss schon Einigkeit herrschen. Angenommen, wir hätten zum Beispiel jetzt eine Führungskraft dabei, die ganz stark davon ausgeht zu sagen, ich als Führungskraft bin hier der Herr oder die Frau im Ring, alle müssen mir ganz stark folgen, also dann ist es ja auch sehr hierarchisch gedacht oder
Sehr
vielleicht auch
sympathisch.
patriarchisch. Sehr sympathisch würden wir beide sofort anfangen, ja, müsste ich ja nicht. Aber auch das ist okay. Und wenn wir so ein Führungsleitbild prägen wollen, dann finde ich es trotzdem auch heute immer noch okay. Wenn das hilfreich ist und vielleicht in dem Kontext nützlich ist, dann ist das okay. Nur wenn ich dann für mich merke, in meiner Art, dass ich zum Beispiel sehr empathisch, sehr menschlich führen will, sehr auf Eigenverantwortung setzen will, dann ist es an mir, dann zu fragen, bin ich in dem Unternehmen auf dieser Führungsposition richtig? Wahrscheinlich eher weniger. Oder aber ich probiere es aus und komme dann vielleicht irgendwann zu dem Schluss. Und dann geht es darum, auch wieder an der Stelle, dass ich als Führungskraft die Verantwortung für mich selbst übernehme und mein Leben gestalte. Und dann vielleicht sage, ich gehe jetzt im Guten, weil das nicht passt, aber ich bleibe meinem Stil, ich bleibe mir als Mensch treu. Und das ist das Allerwichtigste.
Oh, das ist ja fast schon ein episches Schlusswort für diesen Podcast. Du hast jetzt noch angesprochen, es geht wirklich darum, wenn ich andere führe, ich muss mich selbst führen können. Und ich finde dieses, hab deinen eigenen Führungsstil und hab den Mut dazu. Das finde ich
Ja.
so wertvoll, denn sonst ist es so ein bisschen wie, wenn du einem Introvertierten empfiehlst, mit Konfetti aus der Torte zu springen. Das kann der lernen.
Genau.
Das wird aber nie so gut aussehen wie bei einem Extrovertierten, der total viel Freude hat, das zu machen und noch mit riesen Tatar da rauszuspringen. Deshalb finde ich das schön, sich auch zu trauen, in einer vielleicht anderen Führungskultur was anderes auszuprobieren und zu schauen, wie kommt das an? Und vielleicht setze ich damit ein ganz anderes Zeichen. Liebe Elena, das waren so viele hilfreiche Tipps und vor allem auch so viel Fokus auf, was könnten Stolpersteine sein? Wie können wir auf was anderes fokussieren, um wirkmächtiger zu sein? Und das meine ich in einem ganz positiven Sinne, das meine ich niemals manipulativ. Einfluss nehmen bedeutet bei mir immer, andere zu begeistern, mitzunehmen, zu inspirieren, nie zu manipulieren. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende des Podcasts angekommen. Und ich habe zum Schluss noch eine kurze Fastlane. Hast du Lust drauf?
Ja, aber immer doch.
Aber immer doch, eine andere Antwort akzeptiere ich leider auch nicht in diesem Podcast. Dann legen wir los. Liebe Elena, was ist denn der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
Schau mal, wie es die anderen machen. Und mach es doch genauso. Also vor allem mit diesem Zusatz, mach es doch genauso. Ja, man darf auch mal Dinge von jemandem abgucken, das auf jeden Fall. Aber diesen Rat, wir machen das so, wie wir es schon immer machen, das geht gar nicht.
Absolut verständlich. Da sind wir wieder bei dem Introvertierten, der mit Konfetti aus der Torte springt.
Genau so ist es.
Weiter geht's. Ja oder nein?
Ganz klares Ja. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. So, Ja zum Leben, Ja zu den Chancen, Ja zu den Potenzialen und Ja zu mehr Menschlichkeit.
Ach, wie schön. Das ist aber, dann nimmst du eigentlich schon die letzte Frage fast vorweg. Wenn du irgendwo auf dieser wunderbaren Welt eine große Anzeigentafel hinstellen könntest, wo würde sie stehen und was würde draufstehen, liebe Elena?
Also machen wir erstmal, was würde draufstehen? Tatsächlich gestaltet die Arbeitswelt menschlicher für mehr Erfolg im Business. Und dann vielleicht auch noch so, lasst uns gemeinsam drüber sprechen, auch mit einem kleinen Foto von mir, damit man es auch direkt verbinden kann, und eben ins Gespräch, in den Austausch kommt. Und wo würde das stehen? Ja, also vielleicht eher so in kleineren Städten, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich habe ja gerade kurz angerissen, dass ich ja vor allem mit Mittelständlern und Familienunternehmen arbeite. Und dann wäre es natürlich klasse, wenn dieses Plakat da steht, wo meine Kunden sind. Und das ist halt eher, sag ich mal, auf dem Land hier in Deutschland, also im Schwäbischen unten oder im Fränkischen oder auch jetzt hier im Rheinland irgendwo, sodass es eben auch viele Menschen erreicht.
Ach, hör mal, das ist ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Vor allem lasst uns gemeinsam in den Austausch gehen. Ich danke dir so sehr für die so wertvollen Strategien, Ideen. Auch den Obacht tut das nicht. Das sind die Stolpersteine und fokussiert doch lieber darauf, wo ihr eure Wirkung maximieren könnt, liebe Führungskräfte da draußen. Und ich hoffe, jeder hat da draußen jetzt was Spannendes mitgenommen. Ein, zwei Tipps, die er oder die sie mal umsetzen möchten. Egal in welchem Bereich ihr führt, in welchem Bereich ihr Vorbild seid. Ich danke dir von Herzen, liebe Elena. Es war mir eine ganz große Freude. Du hast immer noch nicht genug? Abonnier gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomain durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung.